wäre es mit SÜV oder doch eher SUV, Regioklinik oder doch medizinische Versorgungsklinik? Das Kind hat viele Namen, aber ob es auch ein geliebtes Kind wird, das ist noch offen. Die Rede ist von den Level 1i-Kliniken, einem ganz wichtigen Baustein der Krankenhausreform. Und um die geht es heute in unserer Folge. Ganz herzlich willkommen zum F&W-Klinik-Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed. Und wir blicken heute zurück auf das DRG-Forum, das am 20. und 21. März in Berlin stattfand. Die Idee der Level 1i-Kliniken ist relativ einfach und naheliegend. Wo man kein vollwertiges Krankenhaus mehr braucht, schafft man einen sektorübergreifenden Versorger, der eben nicht mehr nur stationär, sondern auch ambulant arbeitet und damit eine Lücke schließt im deutschen Gesundheitssystem zwischen den Sektoren. Allerdings sind mit diesem Geschäftsmodell noch viele Fragezeichen verbunden. Zum Beispiel, wie attraktiv ist das Ganze überhaupt für einen Krankenhausträger oder einen anderen Anbieter? Lohnt sich das, finanziell so etwas einzurichten? Und wo sollen solche Versorgungsangebote überhaupt entstehen? Die Diskussion auf dem DRG-Forum fassen wir in unserer heutigen Folge zusammen. Und wir beginnen mit Dr. Oliver Klöck. Er ist Jurist von Taylor Wessing und hat in seinem Vortrag erklärt, worum es bei den Level 1i-Häusern eigentlich genau geht.
Es handelt sich um ein ganz normales Plankrankenhaus, auch in Hinsicht auf die ambulanten Betätigungen. Sie sind zum Beispiel auch als zugelassener Gründer für medizinische Versorgungszentren im Sinne des 95 SGB V ausgelegt. Das Leistungsspektrum einer solchen Einrichtung ist stationäre Leistungen der interdisziplinären Grundversorgung, also wirklich nur der Grundversorgung, ambulante fachärztliche und hausärztliche Leistungen und medizinisch-pflegerische Leistungen. Achtung, aber keine Teilnahme an der Notfallversorgung, also auch keine Anfahrtsmöglichkeit für die Rettungsdienste und ambulante Akutbehandlungen und Akutaufnahmen bleiben aber möglich und müssen auch möglich bleiben, sonst würden sie sicherlich ihren strukturellen Kern verlieren. Die Leistungserbringung als Level 1i-Krankenhaus oder als SÜV oder SUV oder SUV, wie teilweise auch gesagt wird, hören wir vielleicht gleich noch, ist natürlich nicht ohne weiteres möglich. Nicht jeder, der irgendwie ein Gebäude hat, das sich vielleicht für die Aufnahme von Kranken eignet, kann sagen, ich bin jetzt hier ein SUV oder ein SÜV, sondern die Länder entscheiden im Rahmen der Krankenhausplanung, welchen Krankenhäusern stationäre Leistungen dieser Art zugewiesen werden sollen. Das ist dann der Versorgungsauftrag, der durch die Länder definiert wird. Möglich ist aber auch, dass sich ein theoretisch möglich. Ich weiß nicht, ob das in der Praxis jemals zu tragen kommen wird, aber dass sich ein SÜV aus ambulanten Versorgungsmodellen aufentwickelt. Der typische Fall dürfte aber eher das Downgrade eines bestehenden Grund- und Regelversorgers sein, der dann zum SÜV, wie gesagt, downgegradet wird. Aber theoretisch möglich wäre es auch, es auf der grünen Wiese aus einer ambulanten Struktur hochzuentwickeln. Die Vergütungssystematik bis auf Weiteres ist die stationäre Vergütung so wie bisher. Sie nehmen an der Vergütungssystematik der übrigen Krankenhäuser teil. Die ambulante Versorgung bleibt auch wie bisher. Das ist also ein Finanzierungsmix aus den beiden grundlegend unterschiedlichen Finanzierungsmodellen und Finanzierungslogiken des ambulanten und des stationären Sektors. Es wird einen Übergangszeitraum geben mit immer noch einem Finanzierungsmix mit krankenhausindividuellen Tagesentgelten, die degressiv angelegt sind. Auch da sind noch viele Fragen offen, wie das im Einzelnen gestaltet werden soll. Davon wird sicherlich abhängen, zum guten Teil auch abhängen, inwieweit ein solches Angebot für Träger wirklich interessant ist. Aber es bleibt immer noch weiterhin auch bei der ambulanten Vergütungssystematik für die ambulanten Leistungen perspektivisch und aus meiner Sicht wirklich dringend notwendig, um das als dauerhafte Säule in der Gesundheitsversorgung zu etablieren, ist eine eigene Finanzierungssystematik für Einrichtungen dieser Art. Ob sie so komplex sein muss wie die derzeitigen Finanzierungssystematiken der beiden jeweiligen Kernstrukturen, bleibt mal dahingestellt. Aber man wird auf Dauer, glaube ich, dieses System nicht etablieren können, weil man nicht an der Finanzierungslogik etwas tut.
Bislang haben nur sehr wenige Krankenhausträger Level 1i-ähnliche Strukturen implementiert. Eine Ausnahme ist die Marienhausgruppe. Sebastian Spottke, der Vorsitzende der Geschäftsführung, berichtete auf dem DRG-Forum nicht nur, an welchem Projekt sein Unternehmen gerade arbeitet, sondern auch, welche Probleme und Herausforderungen bezüglich der Vergütung damit verbunden sind.
Die Marienhausgruppe hat irgendwo im Nirgendwo zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland, dem Hochwald, ein kleines Regelversorgungskrankenhaus betrieben, was letztendlich nach Corona und auch schon davor immer in relativ großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten war, einfach aufgrund seiner Größe. Und es war ein kleines Krankenhaus, von dem wir schon länger wussten, hier müssen wir etwas tun. Und wir haben dann Ende des Jahres 2023 und dann im Jahr 2024 diesen Standort im Prinzip schon an vielen Stellen genau dorthin entwickelt, was eben auch schon gesagt worden ist. Und auf diesen Standort möchte ich gerne ein bisschen eingehen, um dann zu den Vergütungsverhandlungen zu kommen. Sie sehen hier eigentlich schon das Ergebnis. Wir haben hier eine Klinik mehr oder weniger umtransformiert in einen Campus, in den Marienhaus Campus Hermeskeil, so nennen wir die Einrichtung. Und das ist, wie auch schon gesagt wurde, ehrlicherweise ein sehr bunter Mix aus verschiedenen Rechtssphären und auch aus verschiedenen Angeboten. Und ich möchte da ganz kurz einmal drauf eingehen. Wir haben dort natürlich eine therapeutische Praxis etabliert für die diversen Angebote, die wir dort an dem Standort halten. Wir haben dort eine relativ große geriatrische Rehabilitation etabliert. Auch das ist gerade schon angeklungen mit 70 Betten, weil der Bedarf in der geriatrischen Rehabilitation auch stationär in Rheinland-Pfalz und sicherlich auch anderswo in der Republik recht hoch ist und wir hier keine Probleme der Auslastung haben. Wir haben dort eine psychiatrische Tagesklinik, die wir auch schon seit längerer Zeit dort etabliert haben, mit 40 Plätzen. Wir etablieren dort ein neues Konzept, das nennen wir Fit for Reha. Das ist ein Kurzzeitpflegekonzept, das ist auch im Gesetz ja so vorgesehen. Da geht es letztendlich darum, stationäre Patienten, die eigentlich entlastfähig sind, aber noch nicht reha-fähig sind, sozusagen auf die Reha vorzubereiten. Wir haben dort am Standort relativ breite ambulante Strukturen über unsere MVZ-Strukturen aufgebaut, mit einer inneren, einer Chirurgie, mit Anästhesisten, Hausärzten. Es kommt jetzt noch eine Kardiologie, Gastroenterologie, Psychiatrie, Neurologie, also recht breit aufgestellt. Und etablieren an dem Standort ein ambulantes Operationszentrum, wo wir natürlich das ganze Thema MVZ und auch Hybrids sehen. Parallel dazu ist vorgesehen, und das wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren dann umgesetzt, dass eine Seniorenhilfeeinrichtung an dem Standort neu gebaut wird. Wir haben in der Stadt bereits eine Senioreneinrichtung im Betrieb, aber in gemieteten Räumlichkeiten. Und das Ziel ist, an dem Campus unser eigenes Seniorenhaus letztendlich zu etablieren mit etwa 100 Plätzen. Was haben wir noch getan? Wir haben in der Region mit einem Maximalversorger, mit dem Mutterhaus in Trier, einen Kooperationsvertrag geschlossen mit dem Ziel, den Standort Hermeskeil, was das ganze Thema, ich sage jetzt mal, leichtere Fälle, leichtere Operationen angeht, zu stabilisieren, also Patienten tatsächlich auch dort zu versorgen, damit eben der Maximalversorger sich auf seine Kapazitäten konzentrieren kann und in Trier tatsächlich die schweren Fälle behandelt werden und in Hermeskeil, so es uns gelingt, eben die leichteren Fälle behandelt werden. Also letztendlich vieles von dem, was eben gehört wurde, ist hier aufgegriffen und an vielen Stellen tatsächlich auch schon umgesetzt worden. Und das haben wir tatsächlich auch ein Stück weit im Vorgriff auf die Krankenhausreform gemacht, weil ehrlicherweise ja nach wie vor der Rechtsrahmen jetzt zwar geschlossen ist, aber es gibt eben noch viele ungeklärte Fragen. Ich will jetzt mal kurz interpretieren, wie ich die aktuelle Situation in Bezug auf die Vergütung und damit eben auch auf die Anforderungen auf die Vergütungsverhandlungen interpretiere. Also zunächst einmal, die Pflegepersonalkosten sollen vollständig refinanziert werden. Das kennen wir aus dem Pflegebudget. Das ist, glaube ich, nicht erläuterungsbedürftig. Die sonstigen Kosten sollen sachgerecht refinanziert werden. Und der Begriff sachgerecht ist natürlich interpretationsfähig. Es braucht eine Abgrenzung zu anderen Leistungsbereichen, die an einem solchen Campus stattfinden. Das habe ich eben gezeigt, dadurch, dass eben viele verschiedene Bereiche dort etabliert werden. Und es wird ein krankenhausindividuelles degressives Tagesentgelt geben. Dann kommen natürlich noch Zug- und Abschläge und so weiter dazu und dann entsteht ein Gesamtvolumen. So zunächst einmal der angedachte Weg. Was wir jetzt hier sehen an Herausforderungen in Bezug auf die Vergütungsverhandlungen und auch die Forderungen, die wir auf den Tisch legen, habe ich 4 wesentliche Themen mitgebracht. Einmal ist klar, dass solche relativ kleinen Einrichtungen, so sie denn wirtschaftlich Bestand haben sollen, natürlich stark von Fixkosten betroffen sind. Und wenn die Vorhaltekosten sachgerecht finanziert werden sollen, dann muss man hier tatsächlich auch eine sachgerechte Finanzierung vornehmen. Und ehrlicherweise wird es dazu führen, dass natürlich in welcher Art und Weise das dann auch getan wird, proportional zu großen Krankenhäusern hier voraussichtlich relativ hohe Kostenanteile zu finden sind. Wir haben hier nach wie vor die Begrenzung auf die Veränderungsrate. Das wird weiterhin zu einer Kostenerlösschere führen, auch in diesen Einrichtungen, was natürlich für kleine Einrichtungen dann sehr, sehr schwierig wird, in der Zukunft diese zu schließen, wenn das Angebot doch relativ begrenzt ist. Wir müssen es schaffen, dass die Kostenabgrenzung in solchen Einrichtungen, an dem Campus, wie ich Ihnen eben gezeigt habe, spielen ja viele Dinge ineinander, akzeptiert und auch realisiert werden kann. Und das muss funktionieren im Rahmen der Vergütungsverhandlungen. Da gibt es aus unserer Sicht relativ viel Streitpotenzial auf der Ortsebene. Und schließlich, glaube ich, brauchen wir etwas weiter in die Zukunft gedacht, insgesamt bessere, flexiblere Finanzierungsmodelle, auch das ist eben schon angeklungen. Wenn wir solche Einrichtungen erfolgreich machen möchten, dann werden wir nicht an diesen starren Gerüsten und auch nicht an den Grenzen festhalten können, die es aktuell gibt. Wir werden weitere Möglichkeiten für Finanzierungsmodelle benötigen und hier noch sicherlich sehr kreativ sein müssen in der Zukunft. Dankeschön.
Eine ganz wichtige Rolle beim Thema Level 1i spielen natürlich die Bundesländer, denn sie machen die Krankenhausplanung. Dr. Laila Distler aus dem Sozialministerium Baden-Württemberg hatte auf dem DRG-Forum nicht weniger als eine Fliegenklatsche angekündigt. Was sie darunter genau versteht und warum sie Level 1i grundsätzlich für eine gute Idee hält, das hören Sie jetzt.
Und hier sehen Sie meine Fliegenklatsche. Echte Patientenzentrierung, echte interprofessionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe und eine verbesserte Koordinierung der Versorgung. Die attraktive Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Pflege. Wir haben eine Berufsverweildauer von 7 Jahren, die können wir uns nicht leisten. Bei gleichzeitiger Kostenersparnis für das Kassensystem. Das ist unsere Theorie. Das sind die Fliegen, die wir mit dieser Klatsche sektorenübergreifende Versorger voranbringen wollen. Denn die kümmern sich hauptsächlich um multiple chronisch erkrankte Menschen. Und diese sind für das Gesundheitssystem ganz besonders teuer, haben aber eben oftmals nicht unbedingt die richtige passende Versorgung und führen dann zu dem berühmten Drehtüreffekt, der das System belastet. Das heißt, wir sehen die Aufgabe, hier vielfältige Herausforderungen mit diesen sektorenübergreifenden Versorgern angehen zu können. Kommen wir also zur Kernfrage, wo brauchen wir die sektorenübergreifenden Versorger? Idealerweise erfolgt eine Entscheidung für uns als oberste Planungsbehörde, ob ein Krankenhaus als sektorenübergreifender Versorger weiter betrieben wird, wie hier dargestellt in dem Pfeilsystem. Das heißt, wir schauen uns an, was ist das bisherige Leistungsvolumen. Meistens haben wir es mit einem eher kleineren Haus der Grund- und Regelversorgung zu tun, mit eher einer geringen Anzahl an Leistungsgruppen, die Schwerpunkte hauptsächlich haben in der inneren Medizin, in der Geriatrie und die keinen bedarfsnotwendigen Beitrag zur Notfallversorgung beitragen. Das hatte ja auch gerade mein Vorredner schon dargestellt. Wichtig ist für uns eine bedarfsbezogene, regional angepasste Ausgestaltung und Steuerung. Das heißt, wir schauen uns an, wie sieht der regionale Versorgungsbedarf aus. Baden-Württemberg hat jetzt im Rahmen der neuen Krankenhausplanung verschiedene Versorgungsregionen ausgelobt und da kann eben die Betrachtung dann auch wirklich regional basiert stattfinden. Und wir schauen uns natürlich an, welche bestehenden Versorgungsstrukturen gibt es schon, wo haben wir tatsächliche Versorgungslücken. Das heißt, welche größeren Häuser stehen in der Nähe zur Verfügung, welches Angebot haben sie, welche Entfernung sind sie erreichbar, aber eben auch, wie ist die ambulante Versorgungssituation. Wir brauchen sie auf dem Land, aber wir brauchen sie auch in der Stadt und in den Metropolen. Aber wir brauchen sie mit unterschiedlichen Schwerpunkten in diesen Regionen. Auf dem Land dienen sie der Sicherstellung der Grundversorgung, die uns droht, eben immer weiter wegzubrechen. Das heißt, wir haben eben hier häufig Mangel an Hausärzten, Mangel an Heimärzten, je nach regionaler Situation teilweise eben auch großen Mangel an fachärztlichen Angeboten. Und wir brauchen eben in diesen ländlichen Regionen diese medizinisch-pflegerische Komponente sehr stark. Das heißt, die muss wohnortnah sein. Die braucht für weniger begrenzt komplexe Fälle, muss sie eben eine Versorgung garantieren, die dann eben im ländlichen Raum dann eine wichtige Aufgabe abfedern kann. Und da spielt die Übergangspflege eine große Rolle. In der Stadt sieht es ein bisschen anders aus. Hier sehen wir eher die Weiterbehandlung, aber eben auch die Übergangspflege mit als wichtige Aspekte. Da geht es um die Entlastung größerer Krankenhäuser und spezialisierter Strukturen. Das heißt, wenn dann nur noch eine leichtere medizinisch-pflegerische Versorgung ist, könnten diese sektorenübergreifenden Versorger eben auch dazu dienen, dass dorthin abverlegt wird. Dort kann Angebote fürs ambulante Operieren geschaffen werden. Aber auch hier sehen wir, dass die Notwendigkeit zur Sicherstellung eben auch einer ambulanten Versorgung tatsächlich immer eine größere Rolle spielt. Denn wir haben beispielsweise in Stuttgart jetzt wieder einen großen Wegbruch von pädiatrischen Angeboten. Da muss man gucken, wie man das eben dann auch tatsächlich aufwerten kann.
In einer Frage waren sich die Diskutanten nicht einig, nämlich ob Level 1i-Kliniken im Wesentlichen auf dem Land oder auch in der Stadt errichtet werden sollten. Dazu zwei unterschiedliche Einschätzungen. Einmal von Christoph Radbruch, dem Vorsitzenden des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbands, und danach von Stefan Wörmann, dem Abteilungsleiter stationäre Versorgung beim Verband der Ersatzkassen.
Ich wollte nur eine Bemerkung machen. warum ich es für sinnvoll halte, dass auch in Städten solche Einrichtungen passieren, weil im Augenblick ist mir das zu defensiv, nicht? Also wenn sonst keine Versorgung ist, dann ist das. Sie haben gesagt, im Ruhrgebiet, dann habe ich ein anderes Krankenhaus, wo ich hingehen muss. Die Frage ist ja nur, ob ein anderes normales Krankenhaus für diesen Patienten der richtige Ort ist oder ob es nicht einen qualitativ und sowohl qualitativ besseren Ort gibt, wie auch preiswerteren Ort gibt im Prinzip. Also ich denke vor allen Dingen an die vielen Patienten, die eigentlich ambulant operiert werden können, aber nicht in die Häuslichkeit entlassen werden können, aus medizinischen oder sozialen Gründen. Das wird viele sein. Die brauchen Überwachung, aber die brauchen kein volles Krankenhaus. So, und da macht es durchaus Sinn, auch in urbanen Gebieten Kapazität umzuwandeln in sektorenübergreifende stationäre Leistung.
Wir gehen eher davon aus, dass wir diese hybriden Einrichtungen dort brauchen, wo das ambulante und das niedergelassene Versorgungsangebot unzureichend ist. Das ist so die erste Überlegung. Und die zweite ist da, wo die Bevölkerungskennzahlen ungünstig sind und das natürlich auch Auswirkungen auf das Angebot hat, da brauchen wir etwas. Und in den gut versorgten Regionen, wo wir rund um Überversorgung und Doppelstrukturen auch zum niedergelassenen Bereich haben, da glauben wir nicht, dass der Fachkräftemangel dadurch gemildert wird, dass wir diese Einrichtungen da im Grunde genommen fördern, dass die Versorgung qualitativ besser wird, wenn wir an der Gelegenheitsversorgung in diesen gut versorgten Regionen festhalten und dass das Ganze auch noch zur Effizienzsteigerung führen können.
Zum Abschluss die Frage, was braucht es denn nun, damit die Level 1i-Kliniken erfolgreich sein können? Dazu die Einschätzung von Laila Distler aus Baden-Württemberg und das abschließende Statement von Sebastian Spottke von der Marienhausgruppe, vor allem in Richtung der Politik.
Damit also sektorenübergreifende Versorger erfolgreich werden, braucht es Änderungen im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Zentral sind regional angepasste, auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte Planung. Die Länder als oberste Planungsbehörde müssen eben in ihrer Entscheidung über den Leistungskatalog mit einbezogen werden. Dieser sollte nicht nur zwischen GKV und DKG verhandelt werden, sondern wir müssen ja auch schauen, welchen Bedarf und welche bestehenden Strukturen wollen wir denn abbilden mit diesen sektorenübergreifenden Versorgern. Wir sehen auch, dass wir mit, Sie hatten es vorhin sehr schön dargestellt, diese ganzen Einzelaspekte aus den verschiedenen Finanzierungstöpfen sind nur Stückwerk. Was wir brauchen, ist eine echte sektorenübergreifende Finanzierung. Da müssen die Pflegeleistungen, die nach SGB V und SGB XI erbracht werden, müssen tatsächlich in einer Einrichtung gemeinsam erbracht werden können. Das sind noch viel zu viele Hürden, die sicherlich den Alltag und das Controlling in einem sektorenübergreifenden Versorger zu einer sehr großen Herausforderung machen. Und wir sehen, dass mit diesem eingeschränkten Leistungskatalog, den ein sektorenübergreifender Versorger ja nur erbringen kann, braucht er eigentlich auch niedrigschwelligere Anforderungen an die Leistungserbringung als andere Krankenhäuser, zum Beispiel was die ärztliche Präsenz angeht. Das heißt, wir sehen, dass da auf jeden Fall noch Nachsteuerungsbedarf ist. Die sektorenübergreifenden Versorger sind ein guter erster Schritt und wir glauben, die braucht es eigentlich überall. Vielen Dank.
Ich habe irgendwo gelesen, 350 bis 400 solche Einrichtungen sollen ja entstehen in Deutschland. Das sind ja nicht nur 2 oder 3. Das ist wahrscheinlich viel zu viel. Aber ich glaube trotzdem, dass es mehr als 5 sein sollen am Ende. Und wenn wir das wirklich wollen, dann glaube ich, braucht es jetzt eben auch diese Opportunität, dass man sagt, okay, aus einem kleinen Grund- und Regelversorgungskrankenhaus, was im Moment, also viele eben defizitär sind. Wir haben es heute Morgen gehört, 80-90% der Krankenhäuser, davon natürlich überproportional die kleinen betroffen. Ich mache mich auf den Weg und probiere was Neues aus. In unserem Modell ist es jetzt beispielsweise so, dass wir den Bereich der geriatrischen Reha sehr groß gemacht haben und diesen Baustein Level 1i sehr klein gemacht haben und wir auch eine relativ starke MVZ-Struktur haben. Und ich sage Ihnen ganz offen, wenn uns jetzt in den nächsten 6, 12 Monaten die Rahmenbedingungen so in die Karten nicht spielen, dass wir das vernünftig zum Fliegen bekommen, dann lassen wir es halt sein und machen dann eine Reha-Einrichtung. Aber ehrlicherweise, wenn dann jemand auf uns zukommt und sagt, habt ihr nicht Lust und wollt ihr mal, dann sagen wir wahrscheinlich eher, nö, wisst ihr, jetzt haben wir auch keine Lust mehr. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man also jetzt sozusagen auch wirklich dabei unterstützt, solche Einrichtungen entstehen zu lassen.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wenn Sie das DRG-Forum besucht haben, können Sie den Zusammenschnitt dieser Diskussion noch einmal in der Mediathek sehen, in voller Länge. Oder Sie schauen rein in unser Portal bibliometmanager.de. Da finden Sie ebenfalls viele Artikel rund um das Thema Level 1i. Es lohnt sich, auch hier im Podcast regelmäßig vorbeizuschauen, denn wir berichten auch hier über die Höhepunkte des DRG-Forums und blicken natürlich auch in den kommenden Wochen und Monaten auf die neuesten Entwicklungen aus der Krankenhauspolitik. Übrigens, das nächste DRG-Forum findet am 19. und 20. März 2026 im Estrel in Berlin statt. Schön, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal.